Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Hey, wie schön ist es, wie Olli gesagt hat, gemeinsam in der Anbetung zu sein, oder? Und genauso schön ist es, gemeinsam im Gottes Wort zu sein. Sein Wort hat Kraft, sein Wort ist Leben. Und er möchte es uns heute Morgen schenken, um uns zu stärken, um uns auszurichten. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Bevor ich aber in die Predigt einsteige, ich habe heute einen Hoodie an. Ich werde wahrscheinlich meinen Arm öfters hier drin haben. Wer es letzte Woche mitbekommen hat, wurde an der Schulter operiert. Und ich bin ja jemand, der gerne gestikuliert. Und da muss ich ein bisschen aufpassen und selbstschonend sein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich ja keine Lust habe, oben zu stehen oder irgendwas. Genau. Und eine weitere Sache, die mir oder uns auch als Gemeindeleitung nochmal wichtig war. Ich bin ja mit euch befreundet bei Instagram, mit vielen anderen Christen auch. Und in Kürze steht die Wahl bevor. Eine wichtige Wahl für Deutschland. Und was ich natürlich sehe, auch in Posts, in unterschiedlichen Dingen, ist, dass ich unter Christen sehr viele unterschiedliche Posts sehe. Die mögen in die eine Richtung gehen, die mögen in die andere Richtung gehen. Angst, Sorge, wir schätzen Dinge unterschiedlich ein und das ist ganz normal. Und ich glaube, was für uns ganz wichtig ist als Christen, ähnlich wie in der Corona-Zeit auch, dass Unterschiede uns nicht auseinanderziehen, sondern dass wir uns gemeinsam immer wieder auf Christus ausrichten. Und deswegen ist es für diese Wahl so wichtig für uns als Gemeinde, dass wir nicht in erster Linie eine Gemeinde sind, die irgendwo für irgendeine Partei nur ein Kreuz setzt, sondern eine Gemeinde, die betet, eine Gemeinde, die prüft, sich mit den Parteien richtig auseinandersetzt und dann auch die Verantwortung wahrnimmt, zu wählen und für Deutschland eine gute Entscheidung zu treffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und deswegen möchte ich dafür nochmal beten und dann auch für die Predigt. Jesus, ich danke dir, dass wir in deinem Haus sein dürfen. Du bist der Ort des Friedens. Wenn wir in die Welt schauen, dann ist da viel Chaos, Herr. Und doch bist du da. Und ich danke dir dafür, dass du auch für uns als Gemeinde da bist, Herr. Vater, du siehst, wie ja politisch einfach vieles in unterschiedliche Richtungen geht, wie es uns beeinflusst, auch medial. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns nah an dich hältst in dieser Wahl, dass du uns Weisheit schenkst, Dinge gut zu prüfen, zu beten für diese Wahl, nicht nur für uns, sondern für die Regierung, für dieses Land, Herr. Und ich bete, dass wir gute Entscheidungen treffen, die dich ehren, die auf dein Wort ausgerichtet sind. Und die Hoffnung spenden für die Zukunft. Und ich danke dir jetzt auch, dass du uns dein Wort ganz persönlich gegeben hast, damit wir das Leben haben, damit wir Hoffnung schöpfen und gestärkt sind für das Leben mit dir. Amen. Ich habe zu Beginn der Predigt eine Frage für dich mitgebracht, nämlich, was hat zuletzt in deinem Leben eine wirkliche Veränderung hervorgebracht? Jetzt rattert's, ne? Ich bin auch nicht so schnell auf was gekommen. Ne? Wenn man, umso älter man wird, umso festgefahrener wird man, da merkt man nicht mehr so viele Veränderungen, das merke ich auch. Aber je älter ich werde, umso mehr habe ich in meinem Leben festgestellt, dass Veränderung viel mehr mit meinen Entscheidungen zu tun hat, als von den äußeren Umständen, die auf mein Leben wirken und etwas hervorbringen. Und deswegen haben wir uns auch im Januar mit diesem genialen Jahresvers ein bisschen intensiver beschäftigt, nämlich prüft alles, das Gute behaltet. Und egal, was vor uns liegt, mit Gott liegt immer Gutes vor uns. Auch in diesem Jahr, in diesem Monat. Und deswegen möchte ich mich mit euch die kommenden Wochen mit einem Thema beschäftigen, wovon ich überzeugt bin, dass es die Kraft hat, unser Leben zu verändern, zu prägen und zu stärken. Und das Thema ist Gemeinschaft. Ich glaube, ich könnte euch heute so viele Beispiele bringen, wo Gemeinschaft Veränderungen in meinem Leben bewirkt hat. Sei es positiv oder auch negativ. Gemeinschaft, Beziehungen haben einen unglaublichen Einfluss auf unser Leben, wie es sich entwickelt. Und bei dir persönlich, bei mir persönlich oder auch gesellschaftlich mag Gemeinschaft viele Bedeutungen annehmen können. Aber aus christlicher Sicht bedeutet es im Grunde oder im Wesentlichen, einander so zu begegnen, wie Christus uns selbst begegnet. Und das Leben, das wir in Jesus Christus haben, miteinander zu teilen. Steht für uns, glaube ich, außer Frage, oder? Ihr sagt jetzt nicht, wow, was ganz Neues. Ich glaube, steht für uns außer Frage, dass der Wert Gemeinschaft etwas Wichtiges ist. Ich meine, wir alle leben irgendwo Gemeinschaft in den unterschiedlichsten Formen. In jedem von einem Leben hier drückt sich das im Leben aus. Ist klar erkennbar. Es ist Teil unseres Menschseins und wir alle kennen diese Sehnsucht, die nach Gemeinschaft verlangt. Wir treffen einander, wir verbringen Zeit. Am Freitag, richtig schön, hat ein Paar, das schon länger unsere Gemeinde besucht, sich das Ja-Wort gegeben. Sie haben gesagt, diese Gemeinschaft, die wir beide haben, die wollen wir festhalten, ein Leben lang. Ist das nicht genial? Familie ist uns wichtig. Wir loben funktionierende Gemeinden. Wir loben gute Freundschaften. Beziehungen, die von Loyalität und Zuneigung geprägt sind. Und doch ist die Frage für uns, was ist eigentlich der Maßstab für gute Gemeinschaft? Woran prüfen wir das? Ich habe euch mal ein kleines Beispiel gebracht, das Paulus der Gemeinde in Philippi gab. Wir lesen in Kapitel 2. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Das ist für Paulus der Maßstab christlicher Gemeinschaft. Und diese Worte, ich sage sie auch immer wieder beim Kennenlernseminar Next Step, diese Worte lösen immer wieder was bei mir aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Ort, wo das stattfindet, hey, da will ich gerne dabei sein. Und ich würde heute total gerne, und vielleicht machen wir das auch noch in den kommenden Wochen, diesen Abschnitt mit euch ein wenig auseinanderpflücken und schauen, was er so uns zu sagen hat, wie wir die Dinge umsetzen können. Aber bei dem Thema Gemeinschaft merke ich doch, wie schnell wir dazu neigen, mit unseren Ideen Gemeinschaft umsetzen zu wollen. Und deswegen möchte ich heute Gottes Perspektive auf Gemeinschaft vertreten. Ich werde heute also ein wenig wie ein Anwalt agieren. Ich wollte mir eigentlich noch so einen coolen Anwaltskoffer mitbringen, aber ich habe nur einen Arm. Ich dachte, das sieht nicht gut aus. Wird dann eher peinlich als gut aussehend. Aber ich möchte Gottes Seite vertreten. Denn in amerikanischen Gerichtssaal, da ist es ein bisschen spannender. Wir alle haben das schon mal in irgendeiner Serie gesehen. Da gibt's nicht nur wie in Deutschland den Richter, sondern da gibt's eine Jury, Geschworene. Und die hören sich alles an. Und die müssen überzeugt werden. Denn sie treffen am Ende die Entscheidung, ob sie dem zustimmen, was der Anwalt oder die eine Seite sagt, oder auch nicht. Und das ist für uns eine unglaublich wichtige Sache, ob wir Gottes Perspektive für Gemeinschaft zustimmen oder unserer eigenen oder vielleicht auch einer anderen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, wir müssen doch immer wieder in unserem Leben bemerken oder feststellen, dass wir eine ganze Weile lang aus der eigenen Kraft zehren können, oder? Und dass unsere Anstrengungen für Gemeinschaft, die Ideen, die Bemühungen, die wir haben, oft nicht ausreichen, um gute Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Dazu kommen, dass wir, vielleicht wie auch in der Politik, unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedliche Meinungen zu Gemeinschaft. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, wenn wir gute Entscheidungen für Gemeinschaft treffen wollen, Gemeinschaft, die in der Lage ist, unser Leben zu verändern, dass wir Gottes Sicht auf Gemeinschaft anschauen, seine Perspektive und dass wir seine Perspektive zu unserem Maßstab für unsere Gemeinschaften machen. Und deswegen möchte ich mit dem ersten Argument heute für Gott beginnen, nämlich, dass ohne Zweifel Gott sein Wesen nach Gemeinschaft ist. Gott ist in seinem Wesen nach Gemeinschaft. Und wenn wir das genauer anschauen, dann wird es uns zeigen, weil Gott ein gemeinschaftliches Wesen ist. Und wenn wir zu ihm in Beziehung stehen, dass es uns fordert, zu reagieren. Und dass auch wir Gemeinschaft bauen. Zugunsten von dir, aber auch zugunsten von anderen. Lass uns mal den ersten Vers heute anschauen. Wir finden ihn ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1, 26. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Gott sagt, wir wollen Menschen schaffen, die uns ähnlich sind, nach unserem Bild. Dieser Vers zu Beginn der Schöpfungsgeschichte offenbart uns ganz viel über das Wesen von Gott. Hast du vielleicht gemerkt, dass Gott hier im Plural spricht? Er sagt wir und uns. Und dieser kleine Abschnitt, den man so leicht überlesen kann, bilden ein ganz großes Herzstück der Lehre, die wir heute als die Dreieinigkeit kennen. Also wenn wir uns den Schöpfungsbericht am Anfang anschauen, dann öffnet uns ein Fenster, durch das wir schauen können mit einem Blick auf Gott, auf seine Gemeinschaftsnatur und nach dessen Abbild wir geschaffen sind. Vater, Sohn und Heiliger Geist in Einheit. Nicht nur der Vater, nicht nur der Sohn, sondern in Einheit schaffen sie die Menschen nach seinem Abbild. Und die Frage ist, warum ist das so wichtig für uns? Ich glaube, es ist so wichtig für uns, weil wenn wir uns mit Gemeinschaft beschäftigen, dann genügt es nicht nur zu sagen, hey, Gott findet Gemeinschaft ist eine gute Sache. Gott interessiert sich für Gemeinschaft. Gott findet, dass es wichtig ist. Nein, die Wahrheit ist, dass Gott Gemeinschaft ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Lehre von der Dreieinigkeit, die ist ziemlich komplex. Es ist schwer für uns Menschen zu verstehen, wie eine Person drei Personen sein kann. Das geht einfach nicht in unserem Kopf rein. Und deswegen speichern wir das oft schnell einfach als eine theologische Wahrheit ab. Das ist so, glaube ich, ist in Ordnung so, nehme ich Gott ab. Aber als Gott den Menschen schuf, waren alle gegenwärtig der Dreieinigkeit. Alle drei waren beteiligt. Und es zeigt uns etwas von Gott, nämlich dass Gott die perfekte Gemeinschaft ist. Und da Gott selbst Gemeinschaft lebt, da Gott selbst in Gemeinschaft wirkt und wir seine Ebenbilder sind, sind auch du und ich für Gemeinschaft geschaffen. Und wir haben das heute Morgen schon gebetet. Das ist auch der Grund, warum etwas Einzigartiges passiert, wenn Individuen sich zusammentun, eine Einheit bilden und zusammenarbeiten. Lass uns mal Matthäus 8, 18, die Verse 19 und 20 anschauen. Da sagt Jesus, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, um etwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel zuteil werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Versteht ihr das? Weil Gemeinschaft aus Gottes gutem Wesen entspringt, kommt etwas unglaublich Starkes, ein unglaublicher Segen aus Gemeinschaft, der in der Dreieinigkeit gründet. Also was hat das für Folgen für uns, wenn wir das Abbild der Dreieinigkeit sind? Das Abbild von einem Gott, der Gemeinschaft ist. Wisst ihr, genau wie Gott tragen wir dieses Gemeinschaftsgehen in uns. Es ist ein fester Bestandteil und es dient einem Zweck und es definiert, was es heißt, Mensch zu sein. Und egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen. Du wirst sagen, klar, der Mensch ist irgendwie Gemeinschaft. Manche mehr, manche weniger, aber Wir glauben alle daran, dass Gemeinschaft ein Bestandteil von der Menschheit ist. Und ich habe für dich, wenn du Gott nicht kennst, einen Vers mitgebracht, der mir auf dem Herzen für dich lag. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Also wenn du Gott nicht kennst, aber diese Sehnsucht in dir nach Gemeinschaft oder auch um dich herum positive Dinge in Gemeinschaft siehst, hey, dann ist das ein Hinweis von Gott für dich, dem du nachgehen kannst, in dieser Sehnsucht er dir begegnen möchte. Deswegen, wenn du das in dir spürst, dann geh dem nach und schau, ob Gott dir darin begegnen möchte. Aber was machen wir Christen, wir, die Jesus nachfolgen, mit dieser Information der Dreieinigkeit? Hast du die richtige Antwort auf diese Frage? Oder drückt sich diese Wirklichkeit der Dreieinigkeit, dieser Gemeinschaft Gottes, sich in deinem Glauben, in deinem Leben aus? Denn die Dreieinigkeit ist nicht nur etwas, was wir für wahr halten sollen, sondern es ist eine Wirklichkeit, die unser Leben prägen möchte. Und es ist so schön, dass wir einen Gott haben, der die vollkommene Gemeinschaft ist und nach dessen Ebenbild wir geschaffen sind. Und so komme ich nun zu meinem zweiten Punkt. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Das Bild sah einfach schön aus. Das Leben Jesu. Es ist schon wieder ein Monat her, aber noch gar nicht so lange her. Wir haben vor ein bisschen mehr als einem Monat haben wir Weihnachten gefeiert. Gott selbst begibt sich in unsere Welt. Also in dieser Welt, in der wir leben, wo Gott nicht so einfach sichtbar ist, hat Gott sich hineingegeben. Immanuel, Gott mit uns, hat sich erfahrbar gemacht. Wir durften sein Leben sehen und wofür sein Leben steht. Und wenn wir uns sein Verhalten anschauen, ich empfehle dir immer wieder, die Evangelien durchzulesen. Ich habe gerade wieder Markus durchgelesen, jetzt bin ich gerade bei Lukas. Und es ist unglaublich schön zu sehen, was Gott so als Mensch getan hat. Und wenn wir uns sein Verhalten anschauen, dann schildert es uns im Grunde, was es heißt, ein Abbild der Dreieinigkeit zu sein und danach geschaffen zu sein. Sein ganzes öffentliches Leben lebte er in dieser Wirklichkeit. Er lebte in dieser Wirklichkeit der Dreieinigkeit. Wenn wir uns zum Beispiel das Markus-Evangelium anschauen, dann sehen wir, als Jesus öffentliches Leben beginnt in Kapitel 3, es ging direkt total zur Sache. Jesus verkündigt, Jesus heilt und die Menschen dringen komplett durch. Jesus will sich mit seinen Leuten zurückziehen, aber die Leute folgen ihm, wohin sie auch gehen. Und die Kranken kommen, sie wollen Jesus berühren und hoffen, geheilt zu werden. Ist doch genial, oder? Ist doch genial. Menschen, die sich danach sehnen, Jesus zu erleben. Und er begegnet ihnen. Er heilt, er verkündigt das Evangelium. Und wir würden wahrscheinlich diese große Zuhörerschaft als Gegenwart Gottes bezeichnen, oder? Wir würden uns vielleicht sogar fragen, wow, das funktioniert so gut. Wie können wir noch mehr Leute holen, dass sie dir das hören? Wie können wir das vielleicht für Logistik lösen, dass immer mehr Menschen dazukommen? Das ist doch genial. Das ist doch eine richtige Bewegung. Ist ja ein bisschen auch so, was wir hier gerade im Kleinen erleben. Aber Jesus ist ganz anders. Nicht, dass die Menschenmassen für ihn etwas Negatives waren, aber es war nicht gleichbedeutend für ihn mit echter Gemeinschaft. Es war schön, dass die Menschen sich nach ihm gesehnt haben, aber nur weil viele Menschen da waren, um geheilt zu werden, um das Evangelium zu hören, war das für Jesus kein Wert, kein Maßstab echter Gemeinschaft. Und das sehen wir daran, also lies gerne nochmal Markus 3 nach, dass er dieser Masse, die sich nach ihm sehnte, die haben ihn fast erdrückt, einen Dämpfer gibt. Er zieht sich zurück. Zwischen all den Menschen, die sich nach ihm ausgestreckt haben, die ihm begegnen wollten, zieht er sich zurück. Und dann lesen wir, er zog sich zurück mit denen, die er bei sich haben wollte. Wie Jesus, die anderen wolltest du nicht bei dir haben, ist doch die Armen. Aber Markus betont das hier ganz stark. Jesus zog sich zurück mit denen, die er bei sich haben wollte. Mit Menschen, mit denen er echte Gemeinschaft leben wollte. Jesus wusste um die großen Nöte und Bedürfnisse der Menschen, aber er verbrachte, schau dir es nochmal an, die meiste Zeit seines öffentlichen Lebens mit einer kleinen Gruppe, einer kleinen Gemeinschaft von 12 Männern, da waren noch ein paar mehr dabei, aber 12 Männer werden ganz bewusst genannt, mit ihnen zu leben und ihnen zu dienen. Also am Jesus Leben sehen wir dieses göttliche Muster, echte Gemeinschaft zu leben, in einer kleinen, überschaubaren Gruppe, mit der man das Leben wirklich teilen kann. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, wenn wir Jesus in unserem Leben annehmen, dann schenkt er uns Erlösung, dann schenkt er uns neues Leben. Aber er nimmt uns auch hinein in ein Leben, das durch Gemeinschaft geprägt sein soll. Das gehört zu Jesus dazu. Und trotz dieser Tatsache, dass Gott in seinem Wesen Gemeinschaft ist und dass Jesus uns vorgelebt hat, wie echte Gemeinschaft aussieht, hebt die westliche Kultur, in der wir leben, die auch uns prägt, doch immer wieder hervor, wie wichtig Individualismus ist. Wie wichtig es ist, unabhängig von Menschen zu sein und sein eigenes Ding zu machen. Und wisst ihr, deswegen verpassen viele Christen dieses Zeugnis von Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob du dazugehörst, aber manche glauben, dass sie Jesus Christus, darum ging es ja vor 2 Wochen, Jesus Christus ähnlicher werden können, ohne sich in Gemeinschaft zu begeben. Und wisst ihr, so sehr wir Jesus auch lieb haben, wir sind mehr geprägt von unserer Kultur, als uns das manchmal lieb ist. Davon, dass Gemeinschaft, ja, das ist irgendwie ein Lebensentwurf. Das kann jeder ganz anders definieren. Der eine braucht es, der andere braucht es vielleicht nicht. Manche Christen glauben, solange meine Beziehung zu Jesus stimmt, ist alles in Ordnung. Manche würden vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, ich brauche keine Gemeinschaft, aber viele leben das Prinzip Gemeinschaft Light. Leicht heißt das, die Light-Version von Gemeinschaft. Sie sind irgendwie ein bisschen dabei, aber wenn es um echte Gemeinschaft geht, lassen Sie sich nicht wirklich darauf ein. Wisst ihr, und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Wir alle, jeder, du und ich, wir haben eine Geschichte. Wir haben Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du negative Erfahrungen in der Gemeinde gemacht. Erlebt, wow, wie Gemeinschaft alles andere als das, was Paulus beschreibt, sein kann. Vielleicht bist du in einer Familie groß geworden, wo Gemeinschaft keinen Wert hatte. Oder ungesunde Gemeinschaft gelebt wurde. Oder auch bei Freundschaften. Vielleicht treibt dich eine Angst an, dich auf Menschen einzulassen, weil du Angst hast, enttäuscht zu werden. Angst hast, wenn du dich öffnest, du dich den anderen zeigst, hey, wie du wirklich bist, hey, was mögen die dann von dir denken? Und deswegen kommen wir sonntags immer, setzen unser liebes christliches Lächeln auf und sagen, alles gut. Ist dir Gemeinschaft, das ist keine einfache Sache. Jeder, der ein bisschen länger auf der Welt ist, mein Sohn ist in der 2. Klasse, der hat schon oft erlebt, Gemeinschaft ist keine einfache Sache, obwohl sie aus Gottes gutem Wesen entspringt. Aber warum ist es so wichtig, merke ich auch immer wieder für mich, immer wieder die Evangelien zu lesen. Weil wenn wir uns die Evangelien anschauen, wie Jesus gelebt hat, dann ermutigt er uns, auf Kurs zu bleiben und uns diesen Widerstand entgegenzusetzen, weil es so elementar für unser Leben ist, das zu prüfen, weil das so ein wichtiges Fundament für unser Leben ist. Und damit komme ich zum letzten Punkt für heute. Es ist Gottes Ziel mit Gemeinschaft. Wir haben gehört, was sein Wesen ist. Wir haben gehört, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und die Frage ist noch zum Schluss, was ist eigentlich Gottes Ziel mit Gemeinschaft? Wisst ihr, wenn wir uns Jesus' Geschichte mit seinen Jüngern anschauen, dann ist es ein einzigartiges Beispiel und Vorbild. Und doch schenkt es mir immer wieder Trost, dass auch Jesus zu seinen Lebzeiten nicht alles zu Ende gebracht hat. In diesen 3 Jahren, in denen er so eng mit ihnen zusammen war, hatte er nicht alles erreicht. Und dieses Ungenügen verlieh er einen Ausdruck in seinem letzten Gebet, das er sprach, bevor er ans Kreuz ging. Wir lesen es in Johannes 17. Es ist ein unglaublich starkes Gebet und dieses Gebet alleine verdient eine eigene Predigtreihe. Aber in diesem Gebet kommt zum Ausdruck, was Gottes Vision mit Gemeinschaft für dein und mein Leben ist. Nämlich, Jesus sagt es, sie sollen in Einheit leben. Das ist das Ziel von Gemeinschaft. Es ist nicht irgendwie Zeit zu überbrücken. Es ist nicht einfach nur eine gute Zeit miteinander zu haben, sondern Gottes Ziel ist, wenn er uns in Gemeinschaft stellt, dass Einheit entsteht. Da liegt unglaublich viel Kraft drin. Also zum Hintergrund. Jesus geht vor Gott ins Gebet, zu seinem himmlischen Vater. Es ist das letzte Gebet, bevor er in den Tod geht. Wisst ihr, einer seiner 12 Jünger war schon weg. Er ist gegangen, um Jesus zu verraten. Und die anderen Jünger waren damit beschäftigt, sich zu streiten, wer Jesus am nächsten stand. Und während Jesus betete, sind sogar einige von ihnen eingeschlafen. Und man sagt ja immer, die letzten Worte eines Menschen drücken aus. Also sei es, man sagt sich Lebewohl oder ein Mensch, bevor er stirbt, dass dort zum Ausdruck kommt, was wirklich tief im Herzen schlägt. Wir erfahren in diesem Gebet, dass Jesus Angst hatte. Jesus hatte reale Angst vor seinem Tod. Und er spricht auch mit seinem Vater darüber. Er sagt so, hey, wenn du das von mir nehmen kannst, nimm es von mir. Aber die Worte, die er seinem Vater sagt, bringen zum Ausdruck, welche Bedeutung er der Gemeinschaft misst. Was er unter Gemeinschaft versteht für seine Jünger, die er zurücklässt. Und lass uns da nochmal reinschauen. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Ein unglaublich starkes Gebet. Ihr Lieben, dass er nicht nur für seine Jünger betet damals, sondern das ist sein Gebet für dich und für mich. Jesus betet in Bezug auf unsere Gemeinschaft, auf unsere Beziehungen, dass sie von einer Art der Einheit geprägt ist, gekennzeichnet ist, wie sie in der Dreieinigkeit Gottes zu finden ist. Das ist Jesus' Vision. Das ist sein Ziel in Bezug auf Gemeinschaft für uns. Und deshalb hat Jesus auch diese 3 Jahre so intensiv damit verbracht, Menschen um sich zu versammeln, mit denen er echte Gemeinschaft leben konnte, sich in ihre Leben investieren konnte, ihnen dienen konnte, ihr Leben wahrnehmen konnte, sie prägen konnte. Deswegen hat Jesus diesen Weg gewählt. Wie wären wohl die Gebete der Jünger gewesen? Hätte Jesus gesagt, ihr Lieben, Mein letztes Gebet, letzte Chance. Sagt mir mal, was wollt ihr? Was soll ich beten zum Vater? Ihr habt heute eine Freikarte. Wir wissen, die Zebadiusbrüder hätten gesagt, du weißt, wir wollen die Plätze neben dir haben. Der eine hätte vielleicht gesagt, oh, du sprichst hier die ganze Zeit irgendwie, du gehst weg. Ein bisschen Sicherheit, das wird uns richtig gut tun, wenn wir erstmal ohne dich sind. Oder vielleicht auch Erfolg. Jesus, wir wollen so erfolgreich sein wie du. Aber Jesus bittet für ihre Gemeinschaft. Er betet für ihre Gemeinschaft. Und er sagt, Vater, das ist es, was die Jünger brauchen. Einheit, Gemeinschaft, wirkliche Verbundenheit. Und wisst ihr, dieses Gebet ist etwas, was unser Leben wirklich verändern kann. Dieses Gebet kann dein Leben verändern, wenn du diesen Worten, die Jesus dort betet für dich, wenn du ihnen Glauben schenkst. Aber wenn du ihnen Glauben schenkst, dann wird es dein Leben so verändern, wird es dich so herausfordern, dich so in die Verantwortung nehmen, um dieses Ziel, diesem Ruf, dich dafür zu gebrauchen. Wisst ihr, denn Jesus betete nicht irgendwas Dogmatisches, irgendwas Philosophisches, sondern er betet für echte Menschen. Damals seine Jünger und für alle, die durch das Evangelium zum Glauben kommen. Die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Ich komme nun zum Schluss. Wisst ihr, die Beziehungsgemeinschaft, für die Jesus gebetet hat, ist eine Gemeinschaft, die ein vollkommen unterschiedliches Fundament hat, als das, was in unserer Gesellschaft gelebt wird. Die Gemeinschaft, für die Jesus gebetet hat, sie gründet in Gott selbst. Nicht aufgrund von Sympathien. Iris ist einfach eine tolle Frau, die muss ich gerne haben, mit der habe ich gerne Gemeinschaft. Habe ich trotzdem, aber das reicht nicht. Das reicht nicht für eine Gemeinschaft, in der wirkliche Einheit passiert. Jesus Leben zeigt uns, was diese Wirklichkeit der Dreieinigkeit, das Gemeinschaftswesen Gottes, für Auswirkungen auf unser Leben hat. Und das, was Jesus für uns betet, es zeigt uns, dass das nicht nur wichtig für dich und mich ist, für unser persönliches Leben, sondern für das Zeugnis des Evangeliums. Jesus sagt, diese Einheit ist der größte Beweis für diese Menschheit, diese Welt draußen, dass das Evangelium wahr ist, dass der Vater ihn wirklich gesandt hat. Wenn seine Jünger, seine Gemeinde in Einheit verbunden ist. Ihr Lieben, wie reagierst du? Wie reagieren wir auf die Wirklichkeit der Dreieinigkeit? Und auf das Gebet, was Jesus für dich gebetet hat? Ist es eine schöne Theorie, die nicht greifbar ist? Oder ist das, was Jesus sprach in seinem Gebet, hat er das wirklich ernst gemeint? Und wenn es um Gemeinschaft geht, wir wollen so schnell immer Dinge tun, Dinge machen, Dinge umsetzen. Aber Gott möchte uns heute Morgen in seine Perspektive hineinnehmen. Er sagt, wenn es um Gemeinschaft geht, hey, dann schau auf mich. Schau auf mein Wesen. Schau auf meine Wirklichkeit. Und lass dich davon prägen. Versuch nicht, selbst Gemeinschaft zu prägen. Versuch nicht selbst Gemeinschaft zu schaffen, sondern nimm sie von mir. Gründe sie in mir. Denn darin liegt die Kraft, eine Gemeinschaft zu gründen, die wirklich verändern kann. Es ist eine Wahrheit, die für unser Leben steht als Christen. Und es ist eine Vision, ein Wunsch Gottes für dein und mein Leben. Aber lässt du das an dich heran? Öffnest du dein Herz dafür? Weißt du, und dann kannst du auch ganz einfach und simpel vor Gott kommen und bekennen, hey Gott, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, diese Gemeinschaft zu leben, die du hast, die du bist. Aber dir steht zu, dass Gott dich in diese Wahrheit hineinnehmen möchte. dich gebrauchen möchte, dass das Realität wird. Weil das seine Vision für dein Leben ist. Eine Gemeinschaft, die diese Welt nicht kennt. Eine Gemeinschaft, die ein Zeugnis ist. Das haben wir heute Morgen, hat das noch jemand gebetet, dass die Welt eifersüchtig wird auf uns. Weil wir etwas haben, was es nur in Gott gibt. Wie reagierst du auf diese Wahrheit? Gott sagt, lass mich dich hineinnehmen. Wir hatten gestern einen All-In-Abend gehabt. Ein Abend, wo wir uns herausfordernden Themen stellen wollen. Gestern haben wir es getan. Angst. Und ich weiß, dass jeder von uns unterschiedliche Erfahrungen in Bezug auf Gemeinschaft gemacht hat. Jeder von uns hat negative Erfahrungen gemacht. Aber wir haben einen Gott der Heilung. Ein Gott, der Erfahrungen nehmen kann, Heilung schenken kann und etwas Neues darauf aufrichten kann. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn es bei dir ist, dass du sagst, hey Gott, deine Worte, die sind so schön, aber ich kann nicht. Ich habe zu viel Schlechtes erfahren. Hey, dann möchte ich dich einladen, bring das vor Gott. Hier sind auch gleich während des nächsten Lobpreissongs Menschen, die gerne für dich beten. Aber reagiere auf diese Wirklichkeit Gottes. Sie steht dir und mir zur Verfügung. Aber es ist unsere Aufgabe, etwas mit dieser Wirklichkeit, dieser Wahrheit etwas anzufangen. Deswegen sagt Paulus, prüfe und das Gute behalte. Wie sieht es bei dir in Bezug auf Gemeinschaften aus? Ist das, was Paulus beschrieben hat, ist das in deinem Leben? Ist es etwas, wo du sagst, ja Gott, wie wunderbar, dass ich wissen darf, dass du Gemeinschaft bist und ich das in meinem Leben erfahren darf. Hey, reagiere darauf. Gott ist nur ein Gebet entfernt. Lass uns diesen nächsten Song nutzen, um vor ihn zu kommen, um uns auszurichten und ihm Glauben zu schenken, dass er Dinge tun kann, die nur er tun kann. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass die Wahrheit ist, dass es Leben ist und dass es uns den Weg zeigt. Ich danke dir, Gott, dass du uns nicht etwas aufbürdest, was du von uns erwartest, sondern dass du uns in ein Leben hineinnehmen möchtest, das von deinem Wesen geprägt ist. Herr, du bist Gemeinschaft. Was bedeutet das für uns? Was hat das für Auswirkungen in unserem Leben? Ich bitte dich, dass du uns in diese Wahrheit hineinnimmst, uns davon prägen zu lassen und eine Gemeinschaft zu kultivieren, Herr, die auf deinem Fundament gründet, Herr. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du Gemeinschaft mit uns liebst, dass du diesen Ort geschaffen hast für Gemeinschaft. Und ich bete auch für jeden Einzelnen, Herr, der so viele negative Erfahrungen in Bezug auf Gemeinschaft erlebt hat, Herr. Ich bete, dass du Heilung schenkst. Ich bete, dass sie deine Hand erkennen, die ganz fürsorglich und liebevoll uns wieder neu hineinnehmen möchte in das, was du für unser Leben bereithältst, Herr. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.